Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Das letzte Heimspiel des Jahres und eins von der Sorte, bei dem du irgendwann nicht mehr auf die Anzeigetafel schaust, sondern nur noch auf die Uhr oder wie Paulus aus Halle an der Saale zusammenfasst, das Schönste waren heute die Tannenbaum-Trikots. Werder kassiert ein 0:4 auf heimischem Rasen und schickt das Weserstadion mit mehr Fragezeichen als Antworten in den Winterschlaf. 3 Spiele in Folge ohne Sieg, ein Platzverweis für Karim Koulibaly und ein verletzter Kapitän Marco Friedl. Das ist die Bilanz des Abends, der sich angefühlt hat wie ein zu langer Abspann ohne Happy End. Zur Formkrise eurer Mannschaft und den Wechselentscheidungen des Trainers habt ihr ordentlich Dampf abgelassen und dabei ganz unterschiedliche Ursachen ausgemacht. Eure verbalen Flanken gingen an unsere WhatsApp-Nummer, die 0160 98213 mal die 8 und die 4. Und wir versuchen heute mal, die Dinger einzuköpfen. Wobei, wenn wir das so machen wie Werder gegen den VfB Stuttgart, dann wird's eher mau. Es gibt allerdings Hoffnung. Mein Deichstuben-Kollege Daniel Coteo steht für euch in der Box. Moin Daniel, vielleicht schaffst du das ja.
Bälle ins Tor zu köpfen oder...
Ja,
wenn die...
Verbale Flanken.
Wenn die sitzen, dann bin ich, glaube ich, ein guter Abnehmer. Sehr gern. Einmal mehr. Freue mich ja immer, mit dir zu quatschen, auch wenn das nach so einem Spiel wie gegen Stuttgart sicherlich nicht so wahnsinnig erbaulich ist. Du hast es gesagt, ich war gestern im Stadion, habe mir das Ganze vor Ort angesehen und bin ehrlicherweise sehr ratlos aus diesem Stadion rausgegangen, sowohl nach dem Spiel als solches, klar, aber auch nach den Gesprächen mit den Profis und den Verantwortlichen. Und diese Ratlosigkeit hat sich auch bis heute Montagvormittag, wo wir das Ganze aufnehmen, noch nicht so richtig gelegt. Vielleicht ja nach dem Gespräch jetzt.
Ja, vielleicht können wir das ja mal so ein bisschen sortieren und Licht ins Dunkle bringen. Aber mir ging es ähnlich. Ich war sogar gestern in der Ostkurve. Da ist die Stimmung ja bekanntlich sehr gut, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Aber so viel schweigendes Umfeld hatte ich selten im Stadion um mich. Werder rutscht tatsächlich mit diesem Spiel, man kann das sagen, tief in die Krise. Und die Kritik an Trainer Horst Steffen nimmt auch zu. Wie war denn die Journalistenrunde nach dem Spiel? Welche Fragen musste sich der Coach da gefallen lassen? Denn ihr trefft euch ja immer noch mal nach der PK, um dann miteinander in die einzelnen Themen reinzugehen.
Ja, das ist ganz gut, dass du das ansprichst. Das hat bei Werder in der Tat lange Tradition, dass es die sogenannte Bremer Runde gibt. Also die offizielle PK ist durch. Da stellen in der Regel die TV-Kollegen oder auch die auswärtigen Fans 2-3 schnelle Fragen, was eben so gebraucht wird. Wir Bremer Journalisten halten uns da meistens zurück, was natürlich für die Leute draußen manchmal nicht ganz nachzuvollziehen ist oder zumindest für Irritationen sorgt, weil wir eben wissen, wir haben den Trainer hinterher nochmal in kleinerer Runde, in Anführungsstrichen, für uns. Und da ging es gestern natürlich nicht vorweihnachtlich beschaulich, sondern ja angemessen kritisch zu. Und Horst Steffen musste sich eben Fragen anhören, wie ja das denn möglichst bald besser werden soll und was er sich bei so mancher Entscheidung eben während des Spiels auch gedacht hat. Also da wird, ich will nicht sagen, der Ton rauer, weil der ist in Bremen immer, und so sollte es auch sein, sehr respektvoll auf beiden Seiten. Das möchte man als Journalist ja auch, dass einem so begegnet wird, und so machen wir es mit dem Trainer auch. Aber natürlich wird nach so einem Spiel nichts schön geredet oder abgefeiert, weil das wäre gemessen an dem Spielverlauf und auch dem Ergebnis komplett deplatziert.
Wie selbstkritisch war denn Horst Steffen? Ist er in einigen Punkten, die ihr aufgebracht habt, konform gegangen, und was waren so die Hauptthemen?
Naja, es ging eben schon um die Frage, wie er es erklärt, dass sowohl von den Ergebnissen als auch von der fußballerischen Entwicklung her seine Mannschaft aktuell nicht auf dem Stand steht, den sich alle in Bremen, nicht zuletzt er selbst natürlich und die Verantwortlichen des SV Werder, wünschen. Und jetzt muss man von Horst Steffen natürlich wissen, das ist ein sehr aufgeschlossener, sehr höflicher, grundsätzlich sehr, sehr positiv gestimmter Mensch, was ihn maximal sympathisch macht. Das hat in der Runde gestern ja aber so ein bisschen dazu geführt, dass du mit den, ich sag mal, Kritikpunkten zumindest gefühlt nicht ganz zu ihm durchdringen konntest. Also er nimmt sich das schon an und sagt auch Sachen wie, ja, wir dürfen in den Zweikämpfen schon an Intensität zulegen und auch im Spiel nach vorne waren das nicht die Lösungen, die wir uns vorstellen. Da haben wir viel Arbeit vor uns. Das ist aber weit davon entfernt, irgendwie eine Brandrede zu halten oder auch nur öffentlich mal für einen Weckruf zu sorgen. Das gibt ja Trainer, die durchaus dann das Format Medienrunde für sich auf diese Weise nutzen und zu sagen, jetzt gebe ich dem Team vielleicht auch mal öffentlich mit auf den Weg, was alles besser werden muss. Dafür ist Horst Steffen bisher nicht bekannt. Das muss auch nicht so sein. Das ist nicht sein Stil als Trainer. Das will ich ihm auch überhaupt nicht zum Vorwurf machen. Was ich mir nur wünschen würde, ist, dass intern im Umgang mit der Mannschaft die Ansprache viel, viel unmissverständlicher und klarer ausfällt. Denn ja, mit zu viel positivem Zureden, glaube ich, kriegt man die Mannschaft aktuell nicht in die Spur. Ich glaube, da braucht es klare Worte. Denn natürlich ist die Lage, wenn man auf die Tabelle schaut, wer da ist, 12. hat 16 Punkte, die ist nicht gut, aber die ist auch noch nicht dramatisch. Aber die hat zumindest das Potenzial, beim Blick auf die fußballerischen Auftritte dramatisch werden zu können. Und dementsprechend sollten die Sinne da wirklich geschärft sein. Und man darf sich da auf gar keinen Fall in irgendeiner falschen Sicherheit wiegen. Denn das, was Werder seit Wochen in der Bundesliga anbietet, ja, das riecht nicht nach Europa, das riecht sehr stark nach Abstiegskampf. Und dagegen gilt es jetzt wirklich anzuarbeiten.
Das hat ja auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Du wünschst dir da natürlich als Fan einen sehr wachen Blick auf das Geschehen. Und der respektvolle Umgang ist immer wichtig. Nichtsdestotrotz wäre es ja vielleicht dann auch mal gut, offen über die Baustellen zu reden und da vielleicht auch mal den Finger in die Wunde zu legen. Dominik, kann man wirklich sagen, hat den Kaffee auf. Und das deckt sich mit der Stimmungslage, ja, die wir beide auch erlebt haben gestern rund ums Stadion. Ich habe da viel Resignation wahrgenommen. Hören wir doch mal rein.
Wie peinlich ist dieses Auftreten. Die haben doch alle gar keine Lust mehr. Sollen sie es doch einfach mal lassen. Das kann doch nicht sein, dass man so körperlich so schwach spielt und so absolut schlecht. Das ist keine Bundesliga.
Ja, das ist ein hartes Votum, aber deckt sich auch mit dem, was Daniel aus Köln uns geschickt hat. Er schreibt, das Frustrierende an der Niederlage ist die negative Entwicklung. Man kann gegen Stuttgart verlieren, aber Werder hat sie heute förmlich eingeladen, Tore zu schießen. Und die Art und Weise hat sich in den letzten Spielen schon angekündigt. Nach Köln und Hamburg dachte ich schon, was, wenn da mal eine Mannschaft kommt, die das ausnutzt. Ja, also Dominik spricht von fehlender Lust und Körperlichkeit, von den Basics, die jeder aufs Feld bringen sollte. Bleiben wir vielleicht zunächst mal bei ihm. In den ersten 10 Minuten sah es ja erstmal ganz ordentlich aus. Dann kam aber wieder dieser Leistungsabfall und gefühlt hat es überall gefehlt. Die Bereitschaft, in die Zweikämpfe zu gehen, sich aufzureiben, Ideen zu kreieren. Ich frage mich, wenn das das grundsätzliche Problem ist, dass wir seit einigen Partien benennen, warum ändert sich nichts?
Ja, das ist tatsächlich ein grundsätzliches Problem und entwickelt sich auf jeden Fall immer mehr auch in diese Richtung. Denn schon nach dem Nordderby haben wir, und damit meine ich nicht nur die Medienvertreter als solche, sondern eben auch die Werder-Verantwortlichen, deutlich beklagt, dass es an diesen Punkten Intensität, Entschlossenheit, Zweikampfschärfe gemangelt hat, die es einfach braucht, um ein Derby zu gewinnen. Und gegen Stuttgart hat sich das in meinen Augen noch verschlimmert dargestellt. Da waren es 31-69% gewonnener Zweikämpfe in der ersten Halbzeit gegen einen Gegner, der unter der Woche noch Europa League gespielt hat, der durch den internationalen Wettbewerb in der laufenden Saison 9 Pflichtspiele mehr absolviert hat als Werder. Also das kannst du am Ende auch nicht auf Belastung oder sonst irgendwas schieben. Da muss das Problem an anderer Stelle liegen. Und ja, man ist dann immer schnell beim Thema Einstellung. Wollen die alle nicht richtig? Ich glaube, dass der Ansatz ein anderer sein muss. Es stimmt einfach von den Absprachen und Abstimmungen innerhalb dieser Mannschaft nicht. Da sind die Abstände zu groß auf dem Platz, da passen Zuordnungen nicht richtig. Dementsprechend bist du ganz oft einen Schritt zu spät dran, kommst gar nicht erst richtig in den Zweikampf und gewinnst ihn dann eben entsprechend auch nicht. Das wiederum, ja, schlägt natürlich irgendwo auf Selbstvertrauen, sodass du vielleicht im nächsten Duell dann nicht mehr so ganz von dir selbst überzeugt zu Werke gehst, vielleicht auch genervt bist irgendwann von den Kollegen und ja, eine negative Stimmung entsteht. Meinetwegen können wir dann über das Thema Einstellung reden, aber all das zusammen ergibt halt einfach einen Cocktail, der dich sehr, sehr schlecht aussehen lässt. Und das ist ja im Grunde die alte Leier, wenn du gerade gegen Gegner, die dir von der fußballerischen Qualität, und darüber brauchen wir bei Stuttgart ja überhaupt nicht streiten, überlegen sind, die Grundlagen eben nicht zu 110% auf den Platz bringst, ja, dann hast du überhaupt keine Chance, da irgendwas mitnehmen zu können. Und so nach den von dir eben erwähnten guten 10, 15 Minuten am Anfang ist es dann leider gegen den VfB gekommen am Sonntag.
Ja, und auch die Statistiken sagen einiges aus. Du bist jetzt gerade schon auf ein paar Zahlen eingegangen. Also Daniel hat ja jetzt gesagt, man könne gegen Stuttgart verlieren, sehe ich auch so. Aber Werder lade den Gegner regelrecht ein. Wenn ich mir so die Laufleistung im Spiel anschaue, die sind 7,5 Kilometer weniger als die Schwaben gelaufen, gesprintet. Ich weiß, wir haben das Thema schon mal miteinander besprochen, dass du sagst, die reine Laufleistung, die Kilometeranzahl sagt nicht wirklich was aus. Aber wenn wir all das zusammennehmen, kommt genau dieses toxische Getränk dabei raus, um bei deinem Cocktail zu bleiben. Das heißt, würde es etwas bringen, wenn du zumindest an einer Stellschraube mal drehst und sagst, so, wir versuchen zumindest mal genauso viel zu laufen wie der Gegner?
Ich glaube, dass du auf ganz, ganz vielen Bereichen oder an ganz, ganz vielen Schrauben drehen musst. Das eine ist natürlich, so wie ich es eben angesprochen habe, die Basics, und dazu gehört am Ende auch eine Laufleistung. Das andere sind aber die fußballerischen Abläufe. Und wenn die nicht sitzen, dann bricht dir auch der ganze andere Rest mehr und mehr weg. Und dann machst du eben auch ja, Meter umsonst, beziehungsweise kommst dem Gegner vielleicht hier und da auch nicht mehr hinterher. Besonders bezeichnend war das, was war es? Ich glaube, das dritte Stuttgarter Tor, das nach einem Einwurf fällt, wo sich einfach die komplette Werder-Mannschaft düpieren und überrumpeln lässt. Ja, und dann entsteht ganz, ganz schnell der Eindruck, dass die Spieler nicht wollen, das würde ich keinem unterstellen. Die spielen alle am Ende nicht nur für den Verein Werder Bremen, sondern eben auch für ihre eigenen Karrieren und Marktwerte. Also jeder Profi, der sagt, heute habe ich keinen Bock und mache meinen Job nicht, ja, der schadet mindestens im zweiten Schritt genauso sehr sich selbst wie der Mannschaft. Deswegen bin ich immer vorsichtig damit zu sagen, die wollen doch alle gar nicht. Aber im Moment können sie es offenbar nicht. Und dafür muss es Gründe geben. Und diese Gründe führen dann eben ja zu mannschaftlichen Abläufen, für die wiederum der Trainer verantwortlich ist. Ich will die Spieler da gar nicht allesamt rausnehmen. So, also das waren keine guten Leistungen. Und da tragen die schon alle ihren Teil dazu bei. Aber im Endeffekt ist dieses Problem, dieses Hauptproblem, das Werder gerade hat, glaube ich, wirklich eher struktureller Natur. Dass es Horst Steffen auch nach 14 Spieltagen bisher nicht geschafft hat, mit seiner neuen Mannschaft seine Idee vom Fußball so einzustudieren, dass sie auf dem Platz zuverlässig für Erfolg stehen kann.
Ja, also was mich ja immer so ratlos zurücklässt, ist dann so auch die Passivität in den Zweikämpfen. Ja, also da denkst du jedes Mal, Mensch, mach einen Schritt mehr, geh einen Ticken mehr an den Gegner ran. Du hast es gerade gesagt, die Defensive, die ja eigentlich in den letzten Spielen noch ganz gut abgeliefert hat, sah gestern auch nicht gut aus. Ich schlage vor, wir hören einfach mal, was unser Freund Tobi Escher zum Verlauf der Partie sagt. Hier ist seine hohe Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Viel Schatten und wenig Licht, so lässt sich Werder Bremens Auftritt gegen den VfB Stuttgart kurz zusammenfassen. Werder Bremen hat noch in der ersten Halbzeit ein paar gute Ansätze gezeigt. Sie haben wieder in einer Mischung aus 4-2-3-1 und 5-2-3 gespielt. Diesmal trat Magula als Schnittstelle auf zwischen Vierer- und Fünferkette. Und Werder hat versucht, aus einer defensiv stabilen Haltung heraus Konter zu fahren. Das hat am Anfang ganz gut geklappt. Ginmar hat auf rechts sehr stark die Breite gehalten. Das war auch ganz nützlich gegen die Manndeckung, die der VfB Stuttgart gespielt hat, um immer wieder auch diese Manndeckung auseinanderzuziehen. Grüll und Schmid haben dann eher aus einer tiefen Position heraus Läufe hinter die Abwehr gebracht. Aber nachdem man am Anfang ein paar Chancen hatte, wurde es dann mit der Zeit immer passiver. Also Werder hat sich immer weiter zurückgezogen. Irgendwann standen sie im 5-4-1 am eigenen Strafraum, haben überhaupt nicht mehr versucht rauszurücken. Und das ist für eine Mannschaft wie den VfB Stuttgart, der mit Ballbesitz etwas anzufangen weiß, ist das eine sehr, sehr gute Einladung. Der VfB hat dann über Stiller, der sich immer wieder hat zurückfallen lassen, das Spiel gemacht. Sie haben dann nach außen das Spiel verlagert. Da sind die Außen sehr weit nach vorne gezogen und sie haben immer wieder Positionswechsel eingestreut. Also einen Leveling, der seine Position verlassen hat, El Canous, der von rechts außen eigentlich immer in die Mitte gezogen ist. Und das hat dann auch zu den ersten beiden Toren geführt. Nach der Pause gab es ein kurzes Aufbäumen von Werder Bremen, wo sie nochmal versucht haben, ein bisschen vorne Druck zu machen. Gerade Stay ist immer wieder angelaufen, aber das hat dann auch nur kurz gehalten, weil zu 10 gegen den VfB Stuttgart kann man dann nicht mehr viel machen. Die lassen dich dann von links nach rechts laufen und wieder zurück. Werder hat dann im 4-4-1 noch ein bisschen Schadensbegrenzung betrieben, aber auch noch zwei weitere Gegentore kassiert. Momentan ist von diesem erhofften Steffen-Fußball, den wir aus Elversberg kennen und lieben gelernt haben, noch nicht viel zu sehen. Und momentan ist die Mannschaft auch sehr, sehr passiv in den Spielen unterwegs, sodass sie überhaupt die Ballgewinne nicht bekommen.
Also wir haben natürlich heute ein eigenes Kapitel Horst Steffen, kommen wir gleich zu, aber ich würde einen Punkt vorher noch aufgreifen wollen. Diese Passivität. Werder wurde im Verlauf immer passiver, sagt auch Tobi. Erstmal danke für deinen Beitrag. Zog sich immer weiter zurück. Kannst du uns erklären, warum das so war? Was für Gründe gibt's? Warum agierst du so in so einem Moment?
Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe eingangs gesagt, ich bin ratlos aus dem Stadion gegangen und bin es auch noch, dann ist das ja so ziemlich Kern des Ganzen, weil ich das genauso gesehen habe wie sehr, sehr viele Beobachter und Fans gestern, dass Werder gut in dieses Spiel reinkommt, unter Flutlicht, bei einer tollen Atmosphäre im letzten Heimspiel des Jahres wirklich den Eindruck macht, ey, dieses Nordderby, Leute, vergesst das mal, heute zeigen wir, wofür wir eigentlich stehen. Dann nach 3 Minuten diese Riesenchance von Justin Ginmar, toll rausgespielt, Wahnsinnspass von Jens Day auf Romano Schmid, der dann Ginmar sieht, ja, der Ball muss halt nur ins Tor, aber danach gab es noch 2, 3 gefährliche Offensivaktionen, sodass man wirklich das Gefühl hatte, boah, Wahnsinn, hier passiert was. Und warum die Mannschaft dann sich selber derart hemmt und aus dem Tritt bringt, kann ich, wenn ich ganz ehrlich bin, nicht so richtig erklären. Das hat in der Regel immer was damit zu tun, dass so ein Gegner dann auch merkt, hey, wir sollten hier mitspielen, und Stuttgart dann vielleicht den ein oder anderen Achtungserfolg auf dem Platz verbucht, 2 Kämpfe gewinnt, selber mal eine gute Ballstaffette hat, dass das vielleicht so ein bisschen dann die Bremer wieder ins Grübeln bringt. Aber dieser Abfall, also jedes Spiel besteht aus Phasen. Du spielst nicht, gerade nicht als Werder Bremen, 90 Minuten den Gegner an die Wand. Das ist immer in Wellenbewegungen zu sehen. Aber dass die dann wirklich kontinuierlich ab Minute 16, 17, 18 nach unten führen und es irgendwie gar keinen Aufschwung mehr gibt, obwohl es anfangs gut aussah. Also man theoretisch ja sieht, die können es ja irgendwie schon. Mhm. Ja, ganz, ganz schwer zu erklären. Tue ich mich selber schwer mit und kann ich einen Tag nach diesem Spiel so noch nicht lösen, muss ich ehrlich sagen.
Ist auf jeden Fall der Grund, warum die Kritik an Horst Steffen deutlich zunimmt. Gunnar schreibt, bei Dortmund hat man immer von einem Mentalitätsproblem gesprochen. Haben wir nicht auch eins, und zwar ein großes? Gegen angeschlagene Kölner, deren Abwehrchef sich im Spiel auch noch verletzt, betteln wir am Ende um den Ausgleich. Gegen Hamburger, die kurz zuvor noch über 120 Minuten im Pokal gegen Kiel rausgeflogen sind, hast du eben angesprochen, lassen wir uns durch deren puren Willen beeindrucken, verlieren am Ende verdient. Und gegen Stuttgart, die 3 Tage vorher noch Europapokal spielen mussten, folgt im letzten Heimspiel des Jahres so eine Nichtreaktion auf das Derby. Horst Steffen macht nicht den Anschein, als könnte er die Mannschaft anzünden. Bei den Spielern ist es aktuell höchstens Day. Friedel wirkt als Linksaußen wie sein schlechterer Zwillingsbruder. Fehlt euch da nicht auch etwas auf dem Platz? Ja, Köln, Hamburg, Stuttgart, diese Spiele werden definitiv nachwirken, könnten aber ja auch einen positiven Impuls geben. Wenn wir allerdings jetzt mal auf die Rolle von Horst Steffen schauen, auch auf seine Art und Weise, die Mannschaft zu führen, dann bin ich ein Stück weit bei Gunnar und frage mich, kann er die Mannschaft noch anzünden? Erreicht er die Spieler so, wie es sein muss? Ich meine, da können wir teilweise ja nur spekulieren, weil das findet hinter den Kulissen statt. Aber du kriegst ja auch, oder ihr vom Deichstuben-Team, viel beim Training mit.
Ja, wir kriegen viel beim Training mit, wobei es da in der Regel Rafael Duarte ist, der die Übungen anleitet. Horst Steffen schaltet sich zwar auch immer wieder ein, wenn ihm Sachen auffallen, wird da auch durchaus mal lauter. Also wirklich so laut, dass du als Zuschauer auch mal kurz zuckst und denkst, oh, was war jetzt los? Also der kann auch einen anderen Ton anschlagen. Und ich hoffe sehr und gehe auch davon aus, dass er das intern in diesen Tagen tun wird, weil der natürlich auch nicht möchte, dass ihm die Mannschaft auf der Nase herumtanzt. Denn ich würde mal die These in den Raum stellen, ein Trainer, der auch im Binnenverhältnis zur Mannschaft immer nur der pädagogische Good Guy ist und auch nach Niederlagen sehr bemüht darum ist, das Positive hervorzuheben, das gibt dir über einen gewissen Zeitraum ein gutes Gefühl als Spieler. Bleiben aber die Ergebnisse aus, stellt sich ganz, ganz schnell ein anderes Gefühl ein, nämlich das, boah, weiß ich nicht, führt der uns noch dahin, wo wir hinwollen? Und dann wirst du vielleicht irgendwann nicht mehr ernst genommen. Ich glaube nicht, dass das bei Horst Steffen und Werder schon der Fall ist. Klar ist auf der anderen Seite aber auch, dass es gerade sehr, sehr viele unzufriedene Spieler in dieser Mannschaft gibt, logischerweise. Ich meine, spielen einfach auch keinen guten Fußball, aber eben auch auf persönlicher Ebene. Also du hast die beiden Mittelstürmer vorne, Boniface und Top, die einfach zusammengerechnet immer noch bei 0 Toren stehen und dementsprechend natürlich nicht mit bester Laune durchs Leben laufen. Du hast Marco Friedl, der seit Wochen auf der ungeliebten Linksverteidigerposition aushelfen muss und dadurch von einem wirklich in meinen Augen sehr guten Bundesliga-Innenverteidiger zu einem, ja, durchschnittlichen Linksverteidiger geworden ist. und hadert, sorgt auch nicht für gute Stimmung in der Kabine. Und dann trifft der Trainer natürlich auch Entscheidungen, wenn wir die beiden Neuzugänge nehmen, Bangula, Puertas, die eigentlich offensiv zaubern wollen, ja, die müssen in den letzten Wochen plötzlich ja als verkappte Flügelspieler in der Fünferkette beim Verteidigen mit aushelfen. Macht die auch nicht besonders glücklich. Also da ist gerade echt viel Unwucht drin und dafür ist Horst Steffen natürlich auch mitverantwortlich, um nicht zu sagen hauptverantwortlich.
So, das wollte ich gerade sagen. Das musst du im Vorfeld ja als Trainer auch berücksichtigen. Du musst damit rechnen, dass dann so eine Stimmung entsteht. Ich finde auch nochmal spannend, was du gesagt hast, dass er im Training vieles seinen Assistenten überlässt. Das ist vielleicht ein normales Vorgehen, könnte man aber auch sagen. Mitunter muss er sich da vielleicht auch aktiver einbringen, Fragezeichen. Ich würde aber gerne noch auf den zweiten Punkt kommen, ganz einfach, weil der hat bei euch für richtig Ärger gesorgt. Und das ist das Thema Aufstellung und Wechselverhalten. Thomas aus Wiesmoor dazu. Hauptschuldiger für die Niederlage heute war aus meiner Sicht Horst Steffen. Friedel verletzt raus bei 0-2 Rückstand und dann bringt er Niklas Stark. Warum bringt er nicht Schmidt und schiebt einen Bangula weiter nach vorne? Stattdessen geht Koulibaly auf links, der schon gelb hatte. Ich verstehe den Coach momentan einfach nicht. Der muss sich schleunigst was überlegen. Sonst? Fragezeichen, Fragezeichen. Und Guntram aus Oberbayern unterstreicht das nochmal. Die Einwechslung von Stark ist nicht verständlich, um einen früh gelb verwarnten Koulibaly auf die linke Position zu verschieben, der sich wenige Minuten später gelb-rot abholt und zwei Spieler auf der Bank sitzen da, die angeblich hauptberuflich Linksverteidiger sind. Das ist ein für mich unverständlicher Trainerwechselfehler. Erklär uns das mal, Daniel. Warum nicht Schmidt für Friedel? Der ist gelernter linker Außenverteidiger. Du hättest dann auf eine Viererkette umstellen können. Bangula rückt weiter nach vorn. Wäre das nicht klüger gewesen?
Ja, um das direkt vorwegzunehmen, mich hat das auch sehr überrascht, dieser Wechsel, dass dann Niklas Stark plötzlich ins Spiel kommt für den verletzten Marco Friedel. Koulibaly auf die Linksverteidigerposition geht, ob er sich als Innenverteidiger nicht auch kurz danach gelb-rot abgeholt hätte, müßig darüber zu diskutieren. Als Linksverteidiger passiert es halt. Ja, wichtige Frage, warum nicht Isaac Schmidt und Bangula dafür weiter in die Offensive gerückt? Wir haben das Horst Steffen genau so gefragt nach dem Spiel und seine Antwort war, naja, wir mussten in diesem Spiel gegen Stuttgart auch schon noch ein bisschen verteidigen, was ich beim Stand von 0-2 sicherlich nicht für eine falsche Aussage halte, aber eben mich doch frage, naja, aber irgendwie, ihr musstet doch auch vorne was bewegen. Dann hat er angemerkt, dass Niklas Stark definitiv den Einfluss hat, die Fähigkeit hat, Einfluss auf ein Spiel zu nehmen. Und es ihm erstmal wichtig war, dass die Viererkette hinten stabilisiert wird. So, in meinen Augen auch nicht der beste Move. Also das hätte man anders lösen können. Später kommt dann Isaac Schmidt. Ja, da war das Kind aber im Grunde schon in den Brunnen gefallen. Das gestern vielleicht nicht der Hauptgrund für die Niederlage, ganz sicher nicht der Grund für die Niederlage, aber auf jeden Fall ein Kritikpunkt, den sich Horst Steffen nach diesem Spiel gefallen lassen muss. Dieser Wechsel garantiert nicht der beste der Saison.
Hast du denn das Gefühl, wenn so ein Thema aufkommt, dass er dann auch in so einen Rechtfertigungsmodus verfällt oder ist er sich da absolut, ist er da absolut bei sich mit dieser Entscheidung?
Nee, er wirkt, scheint ja so. Er wirkt sehr in sich ruhend, möchte ich fast sagen, und sehr von dem überzeugt, was er tut, ohne dabei überheblich zu wirken. Also ich habe im Austausch mit ihm nie das Gefühl, dass er Fragen belächelt oder nicht ernst nimmt. Ganz im Gegenteil, er hört sich das alles aufmerksam an, antwortet stets freundlich, stets mit dem ja allseits bekannten Lächeln auf den Lippen. Was er aber nicht macht im Vergleich zu anderen Trainern, er erklärt die Dinge ungerne ausführlich in der Öffentlichkeit. Ich glaube, das versteht er einfach nicht so sehr als Teil seines Jobs. Wenn man das mit einem anderen Gegenbeispiel, dem extremen Gegenbeispiel vergleicht, Florian Kohfeldt, der die Dinge dann wirklich bis ins Detail seziert hat, sodass du als Journalist manchmal schon gar nicht mehr wusstest, was habe ich überhaupt nochmal gefragt. Horst Steffen handhabt das anders. Da gibt es kurze, knappe Antworten. Wirklich in eine tiefe Erklärung geht er selten rein. Das muss er nicht. Dazu ist er als Trainer nicht verpflichtet. Er beantwortet diese Fragen ja. Also das kann man ihm nicht vorwerfen. Und wenn er als seinen Job eben versteht zu sagen, naja, ich arbeite das intern auf und nach außen hin sorge ich für Ruhe und speise die ab, dann kann er das tun. Birgt natürlich immer ein bisschen die Gefahr, dass in Phasen, wo es nicht läuft, unbeantwortete oder nicht ausreichend erklärte Fragen am Ende dafür sorgen, dass Unruhe aufkommt und er gewisse Themen damit einfach nicht so gut moderieren kann, wie es vielleicht möglich wäre.
Hm. Was auf jeden Fall passierte aus dieser Entscheidung heraus, Koulibaly rückt nach links als gelbbelasteter Spieler. Der war nochmal, also mit dieser gelben Karte vorbelastet, die er ja in der 11. Minute bekommen hat. Da hat er den Spielball zurück aufs Feld getragen, um den Einwurf der Gäste zu verzögern. Zunächst mal, weil auch da gab es ja eine große Aufregung, das war berechtigt, diese gelbe Karte an der Stelle für die Spielunterbrechung, oder?
In meinen Augen absolut. Gibt es überhaupt gar keine Diskussion, weil er mit dem Ball quasi die Außenlinie überquert, hat seinen Fuß noch dran. Ja, also ich unterstelle, der wird gemerkt haben, dieser Ball war im Aus. Genau das stellt Werder nämlich so ein bisschen in Frage und ist sich dann nicht so ganz sicher in Person Clemens Fritz, Peter Niemeyer, auch Horst Steffen. Ja, und dann nimmt Karim Koulibaly diesen Ball eben auf, trägt den, weiß ich nicht, 1-2 Meter wieder ins Feld und lässt ihn da fallen, womit er den schnellen Stuttgarter Einwurf verhindert. Stuttgarter Spieler stand an der Außenlinie schon bereit. Ja, und das ist einfach eine Spielverzögerung, eine Form der Unsportlichkeit. Da sieht das Regelwerk eine gelbe Karte vor. Absolut richtig. Am Ende auch kein großes Drama. Ja, wenn nicht diese zweite gelbe Karte noch folgt und
genau.
Dadurch dann wirklich zu einer Knackpunktszene wird.
Ja, das war nämlich genau das Drama. Da fing es dann richtig an, ein Drama zu werden in der 59. Minute nämlich. Zu hartes Einsteigen. Du hast jetzt aber eben gesagt, das hätte ihm innen auch passieren können. Habe ich so richtig verstanden, oder? Ich meine, das hat jetzt mit der Position außen nicht viel zu tun an der Stelle.
Ja, man kann natürlich sagen, der ist die Linksverteidigerposition nicht gewohnt, deswegen ist er da unsicherer, deswegen passieren schneller Fehler, also auch Fouls, gehe ich auch mit, aber wenn du als Innenverteidiger in einem ja dann doch sehr fordernden Spiel gegen einen Gegner wie Stuttgart, wo du viele Zweikämpfe führen musst, gelb vorbelastet bist, dann ist die Gefahr auch hoch, dass du auch so deine zweite gelbe Karte siehst. Also das würde ich jetzt nicht zwingend am Wechsel auf die Linksverteidigerposition festmachen, den ich, aber das haben wir eben ja schon besprochen, grundsätzlich nicht nachvollziehen konnte, weil du es ja viel einfacher hättest regeln können. Positionsgetreu, den verletzten Friedel raus, dafür Schmidt rein, Koulibaly und Pieper bleiben in der Mitte, fertig. So, also
genau.
Das ist eher der Punkt, der mich, den ich da nicht nachvollziehen kann.
Und über Isaac Schmidt wollen wir heute mal sprechen, der in der 64. Minute dann gekommen ist. Ist ja ganz schön spät für einen Spieler, den Werder unbedingt wollte. Matthias aus Ostfriesland dazu. Es sagt alles. Nach Friedels Ausscheiden auf links bringt der Trainer einen Rechtsfuß stark. Erst nach dem Platzverweis, also als es nicht mehr anders ging, kam Isaac Schmidt. Das sagt alles über das Vertrauen des Trainers in die Neuverpflichtung. Ja, ist in der Tat ein kritischer Punkt. Isaac Schmidt kommt gerade mal auf 149 Spielminuten in dieser Saison. Werder, wie gesagt, wollte ihn unbedingt haben, wurde als Leihe von Leeds United geholt. Nochmal für alle, die sich vielleicht nicht ganz erinnern, ist sogar Schweizer Nationalspieler. Warum setzt Steffen nicht häufiger auf ihn?
Ja, augenscheinliche Antwort, weil er andere Spieler vor ihm sieht. Ob das immer so begründet ist, weiß ich nicht. Bei einem fitten Marco Friedl als Linksverteidiger kann ich es noch nachvollziehen, weil die Alternative wäre, ich muss den Kapitän aus der Mannschaft rausnehmen. In der Viererkette sieht Horst Steffen Marco Friedl aktuell nicht als Innenverteidiger, beziehungsweise sieht Koulibaly da im Vorteil. Das heißt, deswegen rückt Friedl auf die linke Seite. Ja, und jeder Fußballer weiß, nach Außenbahn kommt die Bank. Also wenn der noch einen weiter rückt, dann spielt er halt gar nicht mehr. Und ich glaube, dass du als Trainer, weil Marco Friedl da zwar nicht brilliert, aber eben auch nicht Patzer an Patzer reiht, diese Baustelle einfach nicht aufmachen willst und den Kapitän irgendwie rausnehmen willst, dann hast du ein Riesenthema. Das will er nicht. Und parallel dazu bietet Isaac Schmidt womöglich, jede Trainingseinheit können wir ja nicht verfolgen, aber auch nicht genug an, dass er das zwingend notwendig macht, dass er ins Team kommt. Und deswegen hast du da so eine Gesamtkonstellation auf dieser Position, die ins Gesamtbild passt, dass die Neuzugänge des Sommers, mit Ausnahme von Yuki Sugawara, der das als Rechtsverteidiger wirklich zuverlässig und ordentlich löst, ja, einfach noch nicht die Rolle im Kader spielen, die sie spielen sollten, die externen Neuzugänge. Koulibaly macht es in der Regel gut, aber wir haben sie vorhin angesprochen, Bangula, Puertas, alle noch auf der Suche nach ihrer Form. Puertas ist ein Spielmacher, der kommt von der Zehnerposition. Ja, der spielt bei Werder auf dem Flügel. Nach dem Nordderby lobt Steffen ihn noch öffentlich dafür, für die Ballgewinne und wie viel er der Mannschaft in dieser Rolle gibt. Gegen Stuttgart sitzt er dann wieder draußen. Bangula genau umgekehrt, der kriegt viel Kritik, spielt dann wieder und beide müssen, ich habe es vorhin schon gesagt, sehr, sehr viel Defensivarbeit verrichten und ja, das mögen solche Spieler in der Regel nicht, weil sie eben wissen, ich fehle dann vorne und kann nicht das zeigen, wofür ich eigentlich stehe. Also da beraubst du die beiden und damit dich selbst einfach, ja, den größten Stärken.
Ja, und vielleicht musst du dann mal in den sauren Apfel beißen und im Sinne der Konstanz einfach mal die Leute da spielen lassen, wo sie es am besten können. Samuel Bangula vielleicht nochmal. Er hatte ja 4 Joker-Einsätze, war jetzt wieder von Beginn an dabei. Aber eben, wie du sagst, mit vielen Defensivaufgaben auch beschäftigt. Carsten aus Südlohn hat dazu geschrieben, Bangula hat seine Stärken in der Offensive, also lass dieses dämliche Spiel, dass er die Kette hinten auffüllen soll, defensiv. Ja, warum muss der denn so viel verteidigen? Und nochmal, warum lässt er die Leute denn nicht auf ihren angestammten Positionen spielen, auch wenn das heißen würde, dass du dann vielleicht mal auf einen Koulibaly verzichtest? Mal, vielleicht lassen wir den Aspekt mal außen vor, dass er versilbert werden soll und so weiter. Vielleicht bringst du so Ruhe rein, wenn Friedel wieder auf seine angestammten Position spielt und du einen Puertas auch mal auf die 10 packst.
Ja, ich glaube hinten, also was die Verteidigerrolle angeht, davon geht halt wirklich viel aus. Das ist ein schwieriges Problem, rein sportlich betrachtet. Darfst du Koulibaly da eigentlich nicht wegnehmen? Das hat sich mit Amos Pieper gefunden. Jetzt nehmen wir Hamburg und Stuttgart mal ein bisschen aus, aber in den Wochen davor war das wirklich ein starkes Duo. Da hat auch Marco Friedel dann keine super guten Argumente, um wieder in die Mitte zu rücken. Dass der dann mal ein paar Wochen lang mit diesem Linksverteidigerjob klarkommen muss, halte ich für absolut zumutbar. Und da sollte er als Kapitän eben auch sich in den Dienst des Teams stellen und das tun. Was ich als ja deutlich schwieriger erachte, ist wirklich diese Entscheidung zu sagen, wir machen das hinten wieder mit einer Art Fünferkette. Horst Steffen hat das gestern erklärt, denn auch das haben wir ihn gefragt, dass er das Gefühl hatte, dass die Mannschaft zu Saisonbeginn mit der Viererkette hinten noch nicht die Stabilität hatte, die er sich wünscht. Deswegen hat er das so ein bisschen schleichend in eine Fünferkette umgebaut. In meinen Augen aber ohne dafür wirklich das passende Personal zu haben, denn sowohl Puertas, der zwar wirklich ein toller Balleroberer ist, aber dann eben hinten wirklich gefesselt ist an diesen Job, als noch viel mehr Bangula sehe ich da einfach nicht in diesen Rollen. Und ein Bangula sieht dann hinten in der Regel nicht gut aus, weil er im Defensiv-Zweikampf einfach auch nicht seine Stärken hat. Und hat dann sehr, sehr viel Raum vor sich, also Meter vor sich, um vorne Akzente zu setzen. Das kostet Kraft und geht am Ende eben ja zulasten von guten Offensivszenen, sodass man dem wirklich seiner Waffen beraubt und eben ja ihn nicht am gegnerischen Strafraum aufdribbeln sieht, sondern miterlebt, wie er quasi als letzter Mann gegen Stuttgart in der eigenen Hälfte per Kopf klärt. Und das kann mir keiner erzählen, dass das die Idee bei seiner Verpflichtung war. Also da ist, ich sagte es vorhin einmal, große Unwucht drin und ja, die gilt es wirklich schleunigst am nächsten Wochenende gegen Augsburg schon da rauszukriegen, weil ja, ansonsten fällt nicht nur Weihnachten am Osterdeich gefühlt ins Wasser, sondern dann droht dir auch wirklich eine sehr, sehr unruhige und ungemütliche Phase, mit der man dann ins neue Jahr geht.
Wenn wir das jetzt mal so alles zusammennehmen, was du jetzt gerade aufgemacht hast, dann kommen wir im Grunde zu dieser Sprachnachricht hier.
Ja, nach wie vor erkennt man irgendwie wenig spielerische Linie bei Werder Bremen. Das ist einfach wirklich Mittelmaß, was man da geboten bekommt. Jetzt muss man aufpassen, dass man nicht nach unten reinrutscht. Es ist einfach so ein bisschen, ja, einem fehlt die Fantasie, sage ich mal, wenn man zuschaut. Einem fehlt die Freude. Man wird irgendwie nicht mehr mitgenommen. Es ist nicht packend. Es lässt irgendwie vieles vermissen, für was Werder eigentlich sonst steht. Und ich will gar nicht unbedingt alles irgendwie auf den Trainer schieben, denn im Endeffekt arbeitet er auch wieder nur mit denen, die ihm da irgendwie zur Verfügung stehen. Und bis auf Sugawara ist da einfach auch wenig neue Qualität dazugekommen. Gut, man hat die Jungen noch dabei, aber ja, dass die irgendwie sofort zu Leistungsträgern werden und die Mannschaft irgendwie mitziehen. Ja gut, das kann man irgendwie vielleicht auch nicht erwarten. Und dann ist man echt schnell bei Fritz und Niemeyer. Und so gut ich das irgendwie damals nachvollziehen konnte, dass Fritz von Baumann übernommen hat, muss man sich dann doch irgendwie jetzt die Frage stellen, ob das die richtige Entscheidung war. Wenn man sich vor allen Dingen, auch wenn das irgendwie unglücklich ist, sich mit anderen Vereinen zu vergleichen, aber was Schicker da in Hoffenheim auf die Beine gestellt hat in kurzer Zeit, das ist schon enorm. Und was Fritz gemacht hat und Niemeyer gemacht hat, ja, das sehen wir jetzt. Also ich weiß nicht, bis auf Sugawara ist, glaube ich, kein Spieler dabei, den die in den letzten Jahren geholt haben, der jetzt Leistungsträger ist.
Daniel, wie sehr sind die Verantwortlichen Teil des Problems?
Ja, definitiv hängen sie damit drin. Kannst du ja nicht rausnehmen. Nicht nur was den Kader angeht, sondern einfach auch, weil Horst Steffen der Trainer von Clemens Fritz ist. Der war die absolute Wunschlösung, nachdem es mit Ole Werner zu Ende gegangen ist. Nachvollziehbarerweise auch. Alle wissen, was er letzte Saison mit Elversberg auf den Rasen gezaubert hat. Dementsprechend war ja auch die allgemeine Wahrnehmung und Einordnung sehr, sehr positiv, dass Horst Steffen neuer Werder-Trainer wird. Und klar kann sich da kein Verantwortlicher rausstehlen. Das tun sie auch nicht. Aber wie wir es eben gehört haben, auch in der Nachricht, ich habe es davor ja auch schon einmal gesagt, Sugawara, okay, ja, der macht es ordentlich. Ansonsten hast du eben noch keinen prägenden Faktor neu dazugeholt. Die vermeintlichen Leistungsträger dieser Mannschaft sind immer noch die, die schon da waren. Und einen wirklichen Schritt nach vorne hast du seit Sommer nicht nur nicht gemacht, sondern du bist dabei, den sogar beherzt in die Gegenrichtung zu tun. Und das kann niemandem gefallen. Und da müssen sich auch Clemens Fritz und Peter Niemeyer hinterfragen, ob diese Kaderzusammenstellung am Ende tatsächlich das war, was der Verein gebraucht hat. Angefangen vorne bei einem Victor Boniface, wo sich jetzt längst rauskristallisiert hat, das war einfach eine Wette, den hinzukriegen und dann einen guten Stürmer zu haben. Ja, die geht leider nicht auf, diese Wette. Und auf vielen anderen Positionen sind die Fragezeichen nicht kleiner. Also da wird es innerhalb des Weserstadions, so ist zu hoffen, viele kritische Gespräche geben, um ja den Karren so schnell es geht wieder in die richtige Richtung zu bewegen, bevor er dann wirklich endgültig im Dreck versinkt.
Wie ehrlich ist man denn da zu sich selbst? Also vielleicht auch noch verbunden mit einer Forderung. Hier hat schon jemand gesagt, der neue Aufsichtsrat solle bitte Frank Baumann zurückholen und ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Und dann geht es auch noch mal drum um das Thema Kommunikation. Das hat jemand reingeworfen. Ich finde das gerade nicht so schnell hier in unserem Nachspieldeich-Chat. Aber ich weiß, eine von euch hat geschrieben, tatsächlich endlich mal eine Frau, die sich hier zu Wort gemeldet hat, dass sie sich so ein bisschen wundert, die Interviews, die dann so nach dem Spiel gegeben werden, so nach dem Motto, ja, wir hatten ja auch einen starken Gegner und so weiter. Also ich meine, da musst du die Fans doch auch mal mitnehmen, da musst du doch selbstkritischer daherkommen und auch mal ein bisschen Tacheles reden. Passiert das hinter den Kulissen? Also mir passiert das vor den Kulissen ein Ticken zu wenig, ehrlich gesagt.
Ja, mir auch. Und hinter den Kulissen kann ich sagte es vorhin mal, kann ich es nur hoffen. Und ehrlicherweise gehe ich davon aus, weil es der gesunde Menschenverstand eigentlich gebietet, dass man in solchen Phasen, kennt doch jeder aus seinem Berufsleben, wenn die Zahlen oder Abschlüsse oder was auch immer nicht stimmen, ja, dann wird es ungemütlicher und dann kommt auch mal der Vorgesetzte und sagt so, pass mal auf, da musst du jetzt aber ran. So läuft es und so muss es auch laufen, weil daraus wieder Energie entstehen kann. Ich gehe mal davon aus, dass das bei Werder auch der Fall ist. Wir und nicht zuletzt wir Medienvertreter würden uns das natürlich auch nach außen hin wünschen. Das ist aber immer auch eine Typ- und Charakterfrage. Und Clemens Fritz, Peter Niemeyer, Horst Steffen haben nicht nur eine Profilaufbahn gemein, sondern auch die Tatsache, dass sie sehr ruhige Gemüter sind und eben keine Schlagzeilen liefern wollen, die dann vielleicht für noch mehr Unruhe sorgen. Also das kann ich ein Stück weit nachvollziehen und du kannst diesen Kurs auch fahren. Ja, wichtig ist nur, dass es glaubwürdig bleibt und irgendwann und von dem Punkt bist du nicht mehr so weit weg. Da kannst du nicht mehr alles mit der Stärke des Gegners und 10, 15 guten Minuten im eigenen Spiel erklären. Da braucht es dann auch schonungslosere Analysen. Wer das Verantwortliche versichern unisono, dass die intern so stattfinden. Ich kann kein Gegenbeispiel liefern, also gehe ich davon aus, dass das stimmt. Alles andere wäre aber auch hochgradig deplatziert.
Ja, ich bin auch eine Freundin des Wake-up-Calls. Also nur ruhige Gemüter bringen uns an der Stelle ja auch nicht weiter. Gut, wir werfen einen Blick ins Krankenlager. Marco Friedl wird ja in der 52. Minute ziemlich unsanft von den Füßen geholt. Zeigt dann auch sofort an, dass er behandelt werden muss. Ist unglücklich auf die linke Schulter gefallen. Wie geht's dem? Ist schon klar, ob das was Langwieriges ist?
Das steht zu befürchten. Eine Diagnose gibt es von Werder Stand jetzt, Montagmorgen, 11.18 Uhr, noch nicht. Möglich, dass die vorliegt, wenn ihr diesen Podcast später hört. Ich kann mir gut vorstellen, dass da heute am Montag, aller spätestens morgen am Dienstag noch was kommt. Ja, böse auf die Schulter gekracht. Das sah schmerzhaft aus. Das war ihm dann auch im Gesicht anzusehen, dass das mehr als nur ein bisschen Aua war. Warten wir es ab. Wäre natürlich sehr bitter, weil Karim Kulibaly jetzt gesperrt. Damit ist der Weg für Marco Friedl zurück ins Abwehrzentrum eigentlich frei. ja, wäre fast schon Ironie des Schicksals, wenn er jetzt auch noch verletzt ausfällt. Dann haben wir nämlich in Augsburg am kommenden Wochenende genau die Abwehrreihe, die wir jetzt auch gegen Stuttgart am Ende gesehen haben. Sugawara, Pieper, Stark, wahrscheinlich dann Isaac Schmidt auf links. So müsste man sich dann für dieses letzte Spiel des Jahres behelfen.
Ja, 15:30 am Samstag, dann noch einmal auswärts vor Weihnachten. Was lässt sich denn zuversichtlich auf die Partie schauen? Gibt's irgendwas?
Die Eindrücke von Stuttgart im Kopf, muss ich ganz ehrlich sagen, aktuell nichts, so hart das klingt. Aber das war sehr ernüchternd. Wenn ich jetzt lange wühle und Zuversicht zusammenkratzen will, dann vielleicht der Aspekt, dass Werder in der Vergangenheit oft in solchen Spielen da war, in diesen berühmten Scheidewegspielen, wo klar war, boah, wenn die das jetzt verlieren, ja, und plötzlich stoßen sie den Bock um und es funktioniert. Die Chance ist da. Ich nochmal, habe da aktuell wenig Anhaltspunkte für an der Hand, aber ich würde es auch nicht gänzlich ausschließen, dass sie aus Augsburg Punkte entführen, im allerbesten Falle 3. Das würde jedenfalls dafür sorgen, dass du mit Ruhe in die Winterpause gehen kannst, einigermaßen, und der Tannenbaum nicht komplett brennt. Warten wir es ab. Also ich bin sehr gespannt, wie sich das Team da präsentiert. Denn neben der reinen Punkteausbeute, wenn wir mal ganz ehrlich sind, wird auch davon viel abhängen. Wenn die sich da reinhängen, geiles Spiel machen, Kampf zeigen bis zum Ende und das geht 1-1 aus, dann hast du im Bremer Fanlager und Umfeld auch genügend ruhige Gemüter, die sagen, hey, trotzdem, das hat uns gefallen. Wenn das aber wieder so Nicht-Auftritte werden wie gegen den HSV und lange auch gegen Stuttgart, ja, dann wird es wirklich, wirklich ungemütlich hier.
Also wenn es ein blutleeres 1-1 wird, dann wird es trotzdem weiterhin rumoren an der Basis. Aber ich bin bei dir, wenn Leistung auf den Platz kommt. Ich meine, das ist aber auch eine Mannschaft, die steht auf Tabellenplatz 15. Ne? Also das sollte eigentlich ja machbar sein. Wir gucken mal. Wir gehen raus mit Andi aus Altrip, der schreibt, ohne treffsicheren Stürmer, der auch mal die Bälle festmachen kann, wird das eine richtig eklige Saison werden. Ja, sehe ich auch so. Und Nele aus Süddeutschland, die schickt uns noch einen Lichtblick rein. Danke dafür. Um positive Aspekte in den Nachspieldeich zu bringen, sollte man definitiv die Leistung unserer Werder-Frauen erwähnen. Die legen sich wirklich gut ins Zeug, um Werders Ziele, wieder nach Europa zu kommen, zu erreichen. Alle nach Freiburg zum Support der Frauen. Wie recht du hast, liebe Nele, die Werder-Frauen zeigen, wie es geht. Daran orientieren wir uns dann mal, würde ich sagen. Zumindest hoffe ich, dass die Mannschaft das tut. Wir zwei können ja nur zuschauen, Daniel. War mir eine Freude mit dir. Das war's mit uns beiden in diesem Jahr, oder?
Das war's mit uns beiden. Tatsächlich, gegen Augsburg bin ich nicht im Stadion. Zwar, muss ich gerade mal überlegen, nee, auch noch nicht im Weihnachtsurlaub, noch im Dienst, aber nicht im Stadion. Deswegen wirst du mit einem der werten Kollegen vorlieb nehmen müssen, was aber selbstverständlich mindestens genauso gut funktioniert. Und ja, wir hören uns dann im neuen Jahr wieder, hoffentlich mit angenehmeren Werder-Themen. Wisst ihr ja auch alle, über Siege zu quatschen, macht deutlich mehr Spaß, als sperrige Niederlagen einordnen zu müssen.
Sagt Daniel Kutheus, nimmt noch einen Schluck aus der Werder-Tasse. Ich wünsche dir auf jeden Fall schöne Weihnachten. Für dich war es ein spannendes, ein sehr erfolgreiches Jahr mit deinem Buch. Wer noch kein Geschenk hat, sollte sich das vielleicht nochmal überlegen, was er da so einpackt. Vielleicht die Thomas Schaaf-Biografie. Euch eine gute Woche. Ja. Könnte man machen. Kann ich auch sagen, lohnt sich. Euch eine gute Woche, auch wenn wir besser hätten reinstarten können. Wenn das hier gut war, lasst uns 5 Sterne Lux da. Darunter machen wir es nicht. Cheers vom Nachspieldeich. Es wird alles besser, ich verspreche es euch.
Tschüss.